Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo, ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Alex Demirovic. In dieser Episode wollen wir Band 2 des Kapitals von Karl Marx behandeln. Und zur Biografie muss ich jetzt nicht so viel sagen, zum Kontext. Also Marx ist 1818 geboren, 1883 in London gestorben. Das wurde ja in vorherigen Podcasts auch schon ein bisschen erläutert. Deswegen komme ich jetzt eher gleich auf diesen Band zu sprechen. Dieser Band, Band 2, besteht aus Manuskripten. Er wurde von Marx nicht fertiggestellt. Friedrich Engels wurde von Marx sozusagen kurz vor seinem Tod, also durch die Tochter übermittelt, gebeten, die Manuskripte so anzuordnen, dass daraus ein lesbarer Text wird. Das hat Friedrich Engels gemacht. Der Text ist also zusammengesetzt aus Teilen, Manuskripten, halbfertigen Manuskripten, manche mehr ausgearbeitet, manche nur bruchstückhaft. Und Engels hat versucht, es im Sinne der Logik des Arguments darzulegen. Der Text wurde dann eben als Band 2 veröffentlicht in 1884, ja, also entspricht sozusagen der Vorstellung von Marx, diese 3 Bände zu schreiben, der Produktionsprozess des Kapitals im Band 1, hier jetzt der Zirkulationsprozess des Kapitals und dann im Band 3, der ja auch nicht fertiggestellt wurde, der Gesamtprozess des Kapitals. Also das muss man, wenn man den Text liest, glaube ich, wirklich im Blick behalten, dass es sich um einen provisorischen Text handelt. Der Text ist deswegen in einer gewissen Weise auch ziemlich spröde, muss man sagen. Also ich glaube, dass wenn Marx die Gelegenheit gehabt hätte, daran noch weiter zu arbeiten, dass er viele kapitalismustheoretische Überlegungen noch weiter eingeflochten hätte und Konsequenzen seiner Argumentation noch stärker verdeutlicht hat. So muss man sich manchmal wirklich durch sehr formelle Textteile hindurchlesen, durch eigentlich eine gut verständliche Formelsprache. Aber es ist eben durchaus mühsam, sich konzentriert dabei zu verhalten, weil man kann es gut verstehen, aber es ist doch anspruchsvoll von der Formelsprache her. Und man muss auch sagen, von einer gewissen Marx-eigenen Genauigkeit, die dazu führt, dass um einen Sachverhalt zu verstehen, das eigentlich ganz gut und schnell geht, aber die Formulierungen dann oft sehr genau und dadurch auch sehr umständlich sind, also um die Komplexität des Problems zu umkreisen. Diese Manuskripte zeigen, dass Marx an dem Thema der Zirkulation gearbeitet hat mit den ersten Manuskripten 1861 bis 1863 und bis Ende der 70er Jahre, also nach Erscheinen des ersten Bandes des Kapitals, auch an diesen Fragen noch weiter gearbeitet hat bis 1878. Wenn man jetzt sich überlegt, worum geht es ihm, dann kann man sagen, im Band 1 hat er den Produktionsprozess des Kapitals analysiert, also das Problem des Austauschs zwischen Kapital und Arbeit und die Produktion des Mehrwerts, also Prozesse der Ausbeutung im Verhältnis von Kapitalist und Lohnarbeitenden. Das heißt für ihn, das ist ja zentral für seine ganze Theorie, geht es darum zu zeigen, zu beweisen, dass der Gewinn des Kapitals in der Produktion entsteht, also in diesem merkwürdigen Zustand, den Marx dann auch schildert, dass eben auf der Zirkulationsebene Kapital und Lohnarbeit, also die beiden Akteure, Verträge eingehen und dann eben Waren getauscht werden und das Rätsel der politischen Ökonomie, der bürgerlichen politischen Ökonomie immer ist, woher kommt eigentlich der Reichtum der Kapitaleigentümer? Und häufig wird es eben erklärt durch den Zirkulationsprozess, also durch das teurer Verkaufen als Kaufen, also letztlich eine Annahme, dass es sowas gibt wie einen Betrug, dass der Gewinn aus dem Zirkulationsprozess, dem Prozess des Verkaufens von Waren entsteht. Und man könnte sagen, eine der durchgehenden Argumentationslinien in diesem Manuskripten des zweiten Bands ist zu zeigen, dass das nicht der Fall ist, dass eben in der Zirkulationssphäre kein Mehrwert erzeugt wird, sondern das Kapital, also der Wert des Kapitals und der Mehrwert eben prozessiert wird durch diese Prozesse der Zirkulation hindurch. Wenn man nochmal an den ersten Band denkt, dann ist eben interessant, dass Marx entlang von drei begrifflichen Unterscheidungen operiert. Also er beginnt mit der Unterscheidung von Tauschwert und Gebrauchswert, mit der These, dass der Springpunkt der politischen Ökonomie eben genau diese Unterscheidung von Tauschwert und Gebrauchswert ist und dass die bürgerliche Ökonomie das eigentlich nicht unterscheiden kann. Also diese Besonderheit, dass es eben gar nicht um Bedürfnisse oder konkrete Gebrauchseigenschaften geht, sondern um die Verwertung von Kapital, dass darin das Moment der Ausbeutung, der Aneignung von Arbeitskraft anderer Menschen besteht und dass es eben immer um diese Tauschwertseite geht, sodass Gebrauchswert und Tauschwert durchaus auch in ein konfliktreiches Verhältnis zueinander treten und der Tauschwert die Gestalt von Geld annimmt und dass das Mittel ist, mit dem auch dann die Gebrauchswerte zirkuliert werden. Eine zweite wichtige, zentrale Unterscheidung im Band 1 ist die Unterscheidung von konstantem und variablem Kapital. Das heißt, die Unterscheidung betrifft die Investition in konstantes Kapital, also Maschinen, also Produktionsmittel oder Rohstoffe, die dann eben verarbeitet werden. Und der Kapitaleigentümer legt einen Teil dieses Kapitals aus in der Form des variablen Kapitals. Das heißt, er geht Verträge mit Lohnabhängigen ein, die er vorfinden muss. Das ist ein wichtiger Punkt, auf den ich dann auch noch zurückkommen werde. Also die Auslage in die Arbeitskraft, die eben dann diese Produktionsmittel einsetzt und Waren für den Markt produziert. Die letzte Unterscheidung ist die von absolutem und relativem Mehrwert im ersten Band, also die wichtige Unterscheidung, dass die Aneignung von Mehrarbeit in zwei Formen stattfinden kann, nämlich durch eine Verteilung der notwendigen Arbeit, die Lohnabhängige leisten müssen, um sich selbst zu reproduzieren, und ein Anteil, der eben ein Überschuss ist, der an die Kapitaleigentümer geht. Das ist sozusagen in der Länge des Arbeitstags verteilt. Und dann gibt es eben den relativen Mehrwert, dieser Begriff, der darauf zielt, die Intensität der Arbeit zu bezeichnen, also die Verdichtung von Arbeitsprozessen durch eine immer höhere Produktivität der Organisation des Arbeitsprozesses durch bessere Kooperationsbedingungen oder durch Maschinen, also durch Beschleunigung der Prozesse, die den Arbeitsalltag hochgradig verdichtet und mehr an Mehrarbeit auspressen kann. Wenn man jetzt den Band 2 nimmt, also Zirkulationsprozess des Kapitals, dann arbeitet Marx hier mit drei wichtigen begrifflichen Unterscheidungen. Das ist zunächst mal die Unterscheidung von fixem und zirkulierendem Kapital, von einfacher und erweiterter Reproduktion des Kapitals. Und das wird eben dargestellt in der Unterscheidung der verschiedenen Abteilungen des Kapitals, also der Abteilung, die mit der Produktion von Produktionsmitteln befasst ist und der Abteilung 2, die sich mit der Produktion von Konsumptionsmitteln befasst. Soweit erstmal diese grobe Struktur oder begriffliche Anlage. Und wenn man jetzt sich das anschaut, dann ist der Band zur Zirkulation in drei Teile gegliedert. Der erste Teil betrifft die Metamorphosen des Kapitals. Der zweite Teil betrifft den Umschlag des Kapitals. Also hier werden die Begriffe von fixem und zirkulierendem Kapital entwickelt. Und der dritte Teil beschäftigt sich mit der Reproduktion und Zirkulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals. Und hier geht es um die Begriffe einfache und erweiterte Reproduktion. Der erste lange Abschnitt befasst sich mit den Kreislaufprozessen, den Prozessen der Metamorphose. Das heißt, das Kapital wird jetzt hier in den Blick genommen unter dem Gesichtspunkt, dass es eigentlich ein gegliederter Prozess ist. Ja, also aus der Produktion ergeben sich eben Waren. Und Marx geht jetzt dem nach, wie genau diese Gliederung sich weiter darstellt. Und es stellt sich für ihn so dar, dass er drei Kreisläufe unterscheidet, die aber zusammen den Kreislauf der Zirkulation bilden. Also er unterscheidet zwischen dem Kreislauf des Geldkapitals, also das ist Geld. Geld tauscht sich in Ware und Ware wird eingesetzt, also Produktionsmittel, Rohstoffe, dann die Lohnarbeit, die Arbeitskraft. Das setzt sich um in die Produktion von Waren. Diese Waren müssen dann selbst wieder am Markt verkauft werden und der Unternehmer, der Kapitaleigentümer, bekommt sozusagen das Geld zurück, was er eingesetzt hat, um diesen Produktionsprozess in Gang zu setzen. Und da es sich um kapitalistische Warenproduktion handelt, ist das, was er zurückbekommt oder hofft zurückzubekommen, mehr als er in diesen Prozess hineingegeben hat. Also Marx beschreibt diesen Kreislauf als Geld, Ware, Produktion und dann mehr Ware und mehr Geld. Also in seinen Zeichnungen ist es dann GWPW-G-. Also nur, um das anzudeuten. Das ist der erste Kreislauf. Der zweite Kreislauf ist der Kreislauf, der mit der Produktion beginnt, also nicht mit Geldkapital, sondern produktivem Kapital. Das ist die Unterscheidung. Und dann eben zu dem Ergebnis führt von Waren, die dann verkauft werden gegen Geld, also immer ein Äquivalent. Und dann kehrt das zurück als Geld und wird erneut investiert, neu ausgelegt in Produktion. Und dabei geht es Marx zufolge, das ist ja der Gesamtzusammenhang der Theorie, immer um Kapitalmaximierung, also Verwertung von Kapital. Und das heißt, ein Mehrwert zu produzieren, mehr Wert als vorher vorhanden war, der von den Kapitaleigentümern angeeignet wird. Der dritte Kreislauf ist der von Waren, also das heißt, es sind ja immer dieselben Elemente. In dem Fall wird eben aus dem Blickwinkel des Warenkapitals der Kreislauf rekonstruiert. Das ist Ware, Ware muss verkauft werden gegen Geld. Geld wird eingesetzt zur Produktion von Waren, um dann eben wieder zu Geld zu werden, also auf dem Markt. Das heißt, drei Kreisläufe. Jeder Kreislauf wird von Marx thematisiert unter dem Gesichtspunkt eines selbstständigen, eigentümlichen Prozesses, nämlich der Kreislauf von Geldkapital, der Kreislauf von produktivem Kapital und der Kreislauf von Warenkapital. Für Marx ist entscheidend, dass diese Kreisläufe zusammen eine Einheit bilden, also die kapitalistische Ökonomie stellt sich eben dar als ein Kreislauf von Kreisläufen in einem, ich zitiere das mal, in einem beständigen, rotierenden Kreis ist jeder Punkt zugleich Ausgangspunkt und Punkt der Rückkehr. Das heißt, wir haben hier einen Kreislauf von Kreisläufen und für Marx ist das eben jetzt ein entscheidender Gesichtspunkt, dass in diesem Prozess ein Mehrwert entsteht, der in diesem Prozess selbst mit so prozessiert werden muss. Also in Wirklichkeit aber befindet sich jedes individuelle industrielle Kapital in allen drei Kreisläufen zugleich. Die drei Kreisläufe, die Reproduktionsform der drei Gestalten des Kapitals, vollziehen sich kontinuierlich nebeneinander. Also das, was Metamorphose ist, ja, also das Kapital nimmt die Form des Geldkapitals an, nimmt die Form des produktiven Kapitals an, also Produktionsmittel plus Arbeitskräfte, oder nimmt die Form des Warenkapitals an. Das ist das, was Marx Metamorphose bezeichnet, weil es jeweils sich um eine spezifische Form handelt, in dem sich das Kapital bewegt. Wenn es Geld ist, kann es nicht produzieren. Wenn es produktives Kapital ist, dann kann es noch nicht auf den Markt gehen. Das heißt, es ist ein funktionaler Kreislauf von Kreisläufen, der eben dann auf sich selbst zurückkommt. Also der kann mit Geld beginnen und hört mit Geld auf. Er kann mit Ware beginnen und muss wieder zu Ware werden. Und der Gesamtkreislauf ist eben ein Prozess, in dem diese verschiedenen Kreisläufe jeweils auf sich zurückkommen und damit den gesamten Prozess des Kapitals reproduzieren. Nicht alle Formen von Kapitalreproduktion sind gleich mit Zirkulation, also manche Waren fallen dann auch aus dem Prozess raus, also sind dann nicht mehr wichtig für die Kapitalreproduktion, also wenn wir an Konsumgüter denken oder Dienstleistungen, dann fallen die aus diesem Prozess der Reproduktion und aus dem Zirkulationsprozess raus. Das heißt, Marx nimmt die Gesamtheit dieser beiden Prozesse in den Blick und macht eine vorsichtige Unterscheidung von Zirkulationsprozess und Reproduktionsprozess des Kapitals. Also der Reproduktionsprozess des Kapitals ist in diesen weiteren Zirkulationsprozess eingefasst. Dieser Prozess der Reproduktion des Kapitals verläuft flüssig, kontinuierlich und das Kapital verändert immer seine Form, aber das, was eben jetzt erstmal in der Darstellung, jetzt auch in meinen Ausführungen, wie ein Prozess erscheint, der nacheinander sich vollzieht, handelt es sich real um einen Prozess, der gleichzeitig und nebeneinander geschieht. Das ist für Marx ein wichtiger Gesichtspunkt, um genau das Kapitalverhältnis zu beschreiben. Es ist nicht sinnvoll anzunehmen, dass der Kapitaleigentümer mit einem einmaligen Betrag in den Prozess der Produktion reingeht, also erstmal die Produktionsmittel kauft, die Arbeitskräfte anheuert, um dann in einem einmaligen Prozess diese Waren zu erzeugen und dann in einem einmaligen Prozess diese Waren auf den Markt zu bringen, sondern genau genommen finden alle drei Formen, also diese Metamorphosen, die nacheinander erscheinen, finden gleichzeitig statt. Das heißt, der Kapitaleigentümer muss, um den Prozess kontinuierlich und flüssig zu organisieren, genügend Kapital haben, um diese Metamorphosen sozusagen kontinuierlich gleichzeitig zu organisieren. Also genügend Kapital für den Neukauf von Produktionsmitteln und Arbeitskräften, wenn der Prozess stattfindet. Und wenn das Ergebnis, die Waren auf dem Markt sind, muss er schon wiederum gleichzeitig die Mittel zur Verfügung haben, um erneut genau diese Prozesse von Neuem in Gang zu setzen. Das heißt, es geht dabei auch um die Umschläge, also dass Kapital in einem solchen Fließprozess drin ist und dabei auch zirkuliert. Die Zirkulation, das ist wichtig für die gesamte Argumentation dieses Buches, die Zirkulation erfordert Zeit, also das Kapitalverhältnis ist eben ein komplexes gegliedertes Verhältnis, nämlich in den verschiedenen Formen, die das Kapital durchläuft. Und dieser Prozess des Durchlaufens der verschiedenen Formen kostet Zeit. Also bis eben der Kapitaleigentümer die Produktionsmittel eingekauft hat, die Lohnarbeiter findet, dann der Produktionsprozess als solcher dauert seine Zeit. Und dann müssen die Waren verkauft werden an den Märkten. Das heißt, jeder dieser Prozesse dauert und das Kapital ist in einem fließenden Prozess. Deswegen unterscheidet dann Marx auch weiter im Folgenden zwischen fixem und zirkulierendem Kapital. Aber bevor ich darauf komme, noch der Gesichtspunkt, dass der Zirkulationsprozess eine eigene Dynamik im Verhältnis zum Produktionsprozess beinhaltet, weil es eben bedeutet, dass der Kapitaleigentümer ein größeres Volumen an Kapital zur Verfügung haben muss und das ihn zwingt, ja, diesen Prozess aufrechtzuerhalten, Märkte zu organisieren, also die Produktionsmittel zu erwerben, die notwendig sind, damit er diesen Produktionsprozess organisieren kann. Wichtig an der Überlegung von Marx ist ja, dass er das jetzt in der Form beschreibt, dass es sich um einen, wie kann man sagen, einen reinen Prozess handelt, der funktioniert. Also die Metamorphosen vollziehen sich. Aber genau genommen thematisiert er indirekt etwas, was für die Argumentation des Buches wichtig ist, wird von ihm nicht ausführlich dargelegt, nämlich dass es sich auch um krisentheoretische Überlegungen handelt, weil ja in den Metamorphosen jeweils eine Stockung zustande kommen kann, also der Kapitaleigentümer, bevor er in den Produktionsprozess geht, findet nicht genügend Produktionsmittel, zum Beispiel Rohstoffe, oder nicht genügend Arbeitskräfte, oder der Produktionsprozess stockt, weil Maschinen nicht richtig funktionieren, ja, oder die Lohnarbeiter in den Streik treten, oder er findet nicht genügend Käufer für seine Waren. In jedem Fall kann es eben zu Stockungen kommen, das heißt, Geld verwandelt sich nicht in Ware, sondern bleibt Geld, das wird unproduktiv, es kann dann eventuell einen Schatz bilden, aber der bleibt unproduktiv. Im Produktionsprozess kann es zu Störungen kommen und beim Verkauf der Waren kann es dazu führen, dass die Waren nicht absetzbar sind, also keine Käufer zu finden sind oder die Waren real einen Wertverlust erlitten haben, also die erhofften Preise, also das Äquivalent für den Wert, dann nicht erzielt werden können. Das heißt, der gesamte Kreislauf kann immer wieder krisenhaft sein. Das gehört zur Durchschnittsbewegung, die er anspricht, also diese Stockung, ohne jetzt wirklich daraus schon krisentheoretische Überlegungen zu entwickeln. Genauso macht er auch deutlich, dass aus dem Prozess heraus selbst ja so etwas stattfinden kann wie eine Schatzbildung. Also das heißt, Waren werden verkauft in großem Umfang, aber es kann sein, dass jetzt der Produktionsprozess fortgesetzt werden kann, aber keine neuen Maschinen notwendig sind. Dazu ist wichtig, die begriffliche Unterscheidung von fixem und zirkulierendem Kapital kurz zu erläutern. Fixes Kapital, das sind eben Gebäude oder Maschinen, also wenn man so will, infrastrukturelle Einrichtungen, die den Wert an die Produkte abgeben. Also eine Maschine, von der im Durchschnitt erwartet wird, dass sie 10 Jahre Lebenszeit hat, gibt in diesen 10 Jahren jeweils ein Zehntel ihres Wertes an das Produkt, die hergestellten Waren, ab. Wenn die Waren entsprechend vollständig verkauft werden können, dann kommt sozusagen mit jedem Umschlag ein Zehntel des Werts der Maschine zurück an den Kapitaleigentümer. Aber es lohnt sich für ihn erstmal nicht, so die Annahme, gleich eine neue Maschine zu kaufen und einzusetzen, sondern eher jetzt abzuwarten, bis eben der Gesamtbetrag der Investition zurückgekommen ist, also nach 10 Jahren, also die 100% des Maschinenwerts. Und in dieser Zwischenzeit liegt das Kapital brach, also das ist das, was Marx Schatzbildung nennt. Aus seiner Sicht ist es deswegen interessant, weil dieses Geld eingesetzt wird, also aus dem Prozess der Zirkulation heraus kann dann schon so etwas entstehen wie die Kreditfunktion, das Kreditgeld und eben auch Banken. Das geht ja in beide Richtungen, nämlich dass Unternehmer auch, um die Zeit zu überbrücken, also um die Metamorphosenreihe beginnen zu können, obwohl sie noch gar nicht so viel Kapital akkumuliert haben, Kredite aufnehmen und dann Schulden eingehen, um genau diesen Prozess einzugehen. Also das heißt, ein bestimmtes Volumen an Vorräten der Waren, die sie brauchen als Vorprodukte, Rohprodukte, die zu kaufen und einzulagern oder eben eine Maschine, also eine neuere Maschine, die eine höhere Produktivität hat, obwohl die alte Maschine sich noch nicht ausreichend verwertet hat, aber Unternehmer dann überlegen, dass sie konkurrenzfähig bleiben müssen mit einem höheren Anteil an relativem Mehrwert. Marx zufolge ist ein relevanter Gesichtspunkt, dass die Geldform länger in der Form von Kapital verharren kann als die Warenform. Die Warenform ist anfällig für Schädigung, also ne, dass eben Getreide schimmelig wird oder verfault oder bestimmte Produktionsmittel, wenn sie lange lagern, nicht mehr gut nutzbar sind, weil sie rosten und so weiter. Also deswegen ist es eben immer wieder wichtig zu überlegen, lohnt es sich jetzt schon in Waren zu investieren oder das noch in der Geldform zu bewahren. Das heißt, Marx thematisiert die Bildung von Kredit- und Bankenfunktionen schon in diesem zweiten Band als Ergebnis von Zirkulationsprozessen selbst, dass weil die Zirkulation diese manchmal langen Zeiträume braucht, dann eben Geld eingesetzt werden kann für andere Kapitaleigentümer. Ein wichtiger Aspekt dabei ist genau das, was man sagen kann, was Vorratsbildung ist. Also man könnte sagen, Marx thematisiert das, was wir seit den 1990er Jahren im Zuge der Globalisierung vielfach diskutiert haben, also Lieferketten, dass er sagt, es geht um Schnelligkeit, also Geschwindigkeit, Sicherheit, also dass es ein flüssig organisierter Prozess ist, der in der globalen Ökonomie sich vollziehen kann, also dass es eben komplexe Logistiksysteme gibt, die in der Lage sind, die Waren schnell zur Verfügung zu stellen, weil je schneller und sicherer diese Prozesse organisiert sind, umso weniger unproduktiv gebundenes Kapital ist dann notwendig. Ja, das heißt, man kann sich praktisch darauf verlassen, dass man keine großen Vorräte anlegen muss, sondern sehr, sehr schnell agieren kann. Das ist eine Erfahrung, die Marx hier schildert, die dann in der jüngeren Zeit während der Pandemie gemacht wurden, wo dann eben Lieferketten erheblich gestört waren, weil eben an den Häfen nicht gearbeitet wurde wegen der Pandemie. Oder auch, wenn Lieferketten unterbrochen werden durch militärische Vorgänge, wie jetzt zum Beispiel die Konflikte am Horn von Afrika und Jemen, dass die Transportwege politisch-militärisch eben bedroht sind und damit diese Fließprozesse gestört werden. Wenn Marx über fixes und zirkulierendes Kapital spricht, dann ist auch interessant, ich habe jetzt schon angesprochen, der Zeitaufwand, der mit der Zirkulation verbunden ist. Er wendet sich auch der ganzen Frage des Transports zu und betont eben, so wie er das auch bezogen auf Kaufleute thematisiert, da wird kein eigener Wert geschaffen. Aus der Zirkulation entsteht also kein Wert und kein Mehrwert. Das gilt auch für den Transport. Ja, aber der Transport kann dazu beitragen, dass weniger Kapital eingesetzt werden muss. Das heißt, je billiger der Transport ist, je schneller dieser Prozess sich vollziehen kann, umso weniger Kapital muss unproduktiv dafür verwendet werden. Es ist interessant, es gibt so einige Seiten, auf denen er diese Fragen dann verhandelt entlang von Gebäude, also Immobilien. Und was ich auch sehr schön und lesenswert finde, sind die Passagen, in denen er sich über die Eisenbahn äußert und den Eisenbahntransport und da die Umschlagzeiten also eben thematisiert, also wie da genaue Berechnungen dann auch gemacht werden, wie viel Geldeinheiten die Erhaltung, die Erneuerung einer Bahnmeile kostet. Ja, also dass eben der Prozess der Erneuerung, der Reparatur, des Ersatzes ständig stattfindet. Also wenn man so will, ein bisschen anders, als das jetzt in den letzten Jahrzehnten in der Bundesrepublik geschehen ist, wo man im Prinzip lange Jahre das Ganze hat irgendwie verrotten lassen und nicht erneuert hat und nicht repariert hat und jetzt eben hohe Kosten damit sich verbinden und dysfunktionale Prozesse der Transportstörung, weil eben genau diese Kontinuität nicht stattgefunden hat, also im, wenn man so will, im rollenden, fließenden Prozess zu erneuern. Also man hätte dem Bahnmanagement empfehlen können, die entsprechenden Seiten hier in Band 2 des Kapitals zu lesen. Der dritte Abschnitt, der sich mit der Reproduktion und Zirkulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals befasst, der geht jetzt auf diese Frage ein, dass das Kapital wiederum unterschieden ist in die Form der Produktion von Produktionsmitteln und in die Form der Produktion von Konsummitteln. Das heißt, diese zwei Abteilungen, und Marx diskutiert jetzt auf diesen Seiten formell die Austauschbeziehung zwischen diesen beiden Teilen des Kapitals. Also das heißt, Abteilung 1 besteht aus konstantem und variablem Kapital, also Auslagen für Produktionsmittel und Arbeitskräfte. Und jetzt muss eben dieser Austausch so organisiert sein oder sich derart vollziehen, dass die Lohnabhängigen und die Kapitaleigentümer in Abteilung 1, also Produktionsmittelhersteller, genügend Konsummittel finden. Und das wiederum muss ermöglichen, dass sich der Prozess der Reproduktion in Abteilung 2, also Konsummittel, vollziehen kann. Das heißt, dort werden Produktionsmittel gekauft der Abteilung 1, um eben Konsummittel oder Luxusgüter zu erzeugen. Marx zeigt eben, wie dieser Prozess auch hier kreislaufförmig sich vollzieht. Also da kommt das sozusagen nochmal auf den Punkt. Mit der Unterscheidung dieser beiden Abteilungen thematisiert Marx, dass zunächst mal die einfache Reproduktion gelingen muss, dass Kapitaleigentümer die Produktionsmittel herstellen und deren Lohnabhängigen, dass die eben genügend Konsummittel von Abteilung 2 kaufen können, und umgekehrt müssen die Kapitaleigentümer von Abteilung 2 die Produktionsmittel von Abteilung 1 kaufen. Und das heißt, in der einfachen Reproduktion kann man annehmen, dass dieser Prozess so verläuft, dass in der Gesamtsumme das aufgeht, und dann gibt es eben die erweiterte Reproduktion und Zirkulation des Kapitals, indem durch zunehmende Akkumulation, Aneignung von Mehrarbeit dieser Kreislauf sich immer weiter erweitert durch Produktionsmittel. Aus diesen Prozessen genauso wie auch aus den Prozessen der Metamorphosen können ständig Krisen entstehen, weil eben nicht gewährleistet ist, dass genügend Nachfrage besteht, also wobei Marx ausdrücklich sagt, es geht nicht um Nachfrage, sondern um zahlungsfähige Nachfrage. Also sind die verschiedenen Teilgruppen, ja, von Kapitaleigentümern und Lohnabhängigen in der Lage, jeweils aus den anderen Abteilungen die Produkte zu kaufen. Und damit wird der Gesamtprozess dann beschrieben. Marx macht es hier so, wie er das in dem ganzen Manuskripten eben verfolgt. Es ist der Versuch zu zeigen, so kann der Prozess idealerweise in seiner reinen Form gelingen, also im Durchschnitt. Aber zum Durchschnitt dieses Prozesses gehören eigentlich auch immer Störungen, Unterbrechungen und krisenhafte Dynamiken.
Die kapitalistische Produktion produziert nicht nur Ware und Mehrwert. Sie reproduziert und in stets erweitertem Umfang die Klasse der Lohnarbeiter und verwandelt die ungeheure Majorität der unmittelbaren Produzenten in Lohnarbeiter. Dieselben Umstände, welche die Grundbedingungen der kapitalistischen Produktion produzieren, das Dasein einer Lohnarbeiterklasse, bewirken den Übergang aller Warenproduktion in kapitalistische Warenproduktion. Im Umfang, wie diese sich entwickelt, wirkt sie zersetzend und auflösend auf jede ältere Form der Produktion, die vorzugsweise auf unmittelbaren Selbstbedarf gerichtet, nur den Überschuss des Produkts in Ware verwandelt. Sie macht den Verkauf des Produkts zum Hauptinteresse, zunächst ohne scheinbar die Produktionsweise selbst anzugreifen. Zweitens aber, wo sie Wurzel gegriffen, zerstört sie alle Formen der Warenproduktion, die entweder auf Selbstarbeit der Produzenten gegründet oder bloß auf den Verkauf des überschüssigen Produkts als Ware. Sie verallgemeinert zuerst die Warenproduktion und verwandelt dann stufenweise alle Warenproduktion in kapitalistische. Welches immer die gesellschaftlichen Formen der Produktion, Arbeiter und Produktionsmittel bleiben stets ihre Faktoren. Aber die einen und die anderen sind dies nur der Möglichkeit nach im Zustand ihrer Trennung voneinander. Damit überhaupt produziert werde, müssen sie sich verbinden. Die besondere Art und Weise, worin diese Verbindung bewerkstelligt wird, unterscheidet die verschiedenen ökonomischen Epochen der Gesellschaftsstruktur. Im vorliegenden Fall ist die Trennung des freien Arbeiters von seinen Produktionsmitteln der gegebene Ausgangspunkt, und wir haben gesehen, wie unter welchen Bedingungen beide in der Hand des Kapitalisten vereint werden, nämlich als produktive Daseinsweise seines Kapitals. Der wirkliche Prozess, den die so zusammengebrachten persönlichen und sachlichen Warenbildner miteinander eingehen, der Produktionsprozess, wird daher selbst eine Funktion des Kapitals. Kapitalistischer Produktionsprozess. Jeder Betrieb der Warenproduktion wird zugleich Betrieb der Ausbeutung der Arbeitskraft. Aber erst die kapitalistische Warenproduktion wird zu einer epochenmachenden Ausbeutungsweise, die in ihrer geschichtlichen Fortentwicklung durch die Organisation des Arbeitsprozesses und die riesenhafte Ausbildung der Technik die ganze ökonomische Struktur der Gesellschaft umwälzt und alle früheren Epochen unvergleichbar übergipfelt.
Zum Gespräch über Marx, den zweiten Band des Kapitals, begrüße ich Christian Schmidt. Hallo Christian.
Hallo.
Ja, freue ich mich, dass du da bist. Christian, du bist Philosoph, arbeitest und lehrst an der Humboldt-Universität in Berlin und am Center for Social Critique, was ja auch zur Humboldt-Universität gehört. Wenigstens zwei von den vielen Publikationen will ich erwähnen. Einschläge hier für unser Gespräch ist jetzt Marx zur Einführung und der im letzten Jahr von dir mit herausgegebene Band Ökonomie als Gesellschaftstheorie. Vielleicht ist es ja auch erwähnenswert, dass du in der Marx-Herbstschule, die die Rosa-Luxemburg-Stiftung ja seit vielen Jahren anbietet, den Band 2 behandelt hast. Ja, vielleicht mal mit der Frage angefangen, wenn man das Buch liest. Ja, also man liest ja ein unfertiges Buch. Es besteht aus Manuskripten, die Engels zusammengestellt hat. Manches ist entwickelt, manchmal stehen die Dinge auch nicht in so einem ganz logisch-diskursiven Zusammenhang, sondern es gibt dann auch immer wieder mal Brüche im Argument. Es ist anstrengend zu lesen, das muss man sagen. Ein bisschen spröder Text. Ja,
das stimmt schon.
Warum liest man das?
Es ist ein bisschen ein technischer Text. Werden ganz viele so technische Begriffe eingeführt. Ja. Fixes Kapital, flüssiges Kapital, Umschlagszeit, Produktionszeit. Und das ist ja manchmal bei Marx und Kapital so, dass man denkt, das wiederholt sich doch jetzt zum 10. Mal. Die Formel wird irgendwie von 3 Seiten angeschaut. Fängt man jetzt mit der Produktion an und endet wieder bei der Produktion.
Du meinst die Metamorphosenanalyse.
Diese ganze Metamorphosenanalyse. Also dieses typische GWG oder WGW, das ist ja auch schon im ersten Band. Da liest man diese Seiten und denkt, hört das irgendwann mal wieder auf? Ja. Oder welchen Sinn hat es überhaupt, dass er das so macht? Und in gewisser Weise ist auch der zweite Band so technisch.
Ja, noch ein bisschen technischer. Ne?
Ja, also er hat nicht so diese, was im ersten Band gibt es ja dann auch diese Kampf um den Arbeitstag, diese eher soziologischen Passagen, wo die Leute sich dann aufatmen und festhalten. Ja? Die gibt es im zweiten Band nicht. Dafür ist er auch ein bisschen kürzer. Aber das sind sozusagen diese Sachen weggelassen. Und jetzt ist die Frage, warum ist das interessant? Ja, das ist zum einen interessant für Leute, die so die technischen Sachen verstehen wollen. Aber es ist auch interessant, weil hier verschiedene Themen angesprochen werden, die eigentlich wichtig sind im Zusammenhang mit der ganzen Analyse des Kapitals. Also, wo kommen die Krisen her? Ist eine der großen Fragen, die da eine Rolle spielt. Wie verhält sich das einzelne Kapital zu den anderen Kapitalen oder zum Kapital im Gesamten ist eine wichtige Frage, die eine Rolle spielt. Und um diese Fragen beantworten zu können, ist eben diese technische Vorbereitung dann doch ganz nützlich. Und sie macht zum anderen auch nochmal, ich finde, viel deutlicher als im ersten Band und auch wieder im dritten Band, wie Marx eigentlich arbeitet. Also es gibt ja dieses eine Vorwort, in dem er sagt, wir können nicht mit einem Skalpell arbeiten, wenn wir uns der politischen Ökonomie nähern wollen. Ja, und wir haben auch keine Reagenzien, die uns die Analyse ermöglicht, wie in der Chemie, sondern wir müssen das mit Abstraktion machen.
Genau.
Ja, und wie funktioniert eigentlich genau diese Abstraktion? Und das ist, du hast gesagt, das sind unfertige Manuskripte, aber was das betrifft, sind sie eigentlich schon relativ klar strukturiert.
Theoretisch sind sie ziemlich klar in genau dieser Hinsicht. Ja. Ich finde auch, das sollten wir vielleicht wirklich mal kurz ein bisschen vertiefen, weil ich finde, da gibt es so eine interessante Spannung in der Argumentation, dass er eigentlich ja immer wieder sagt, er macht es im Durchschnitt der Bewegung. Also er sucht gleichsam den Prozess so begreiflich zu machen, dass er funktioniert. Er sieht von allen Erschwernissen ab, von allem, was eben den Prozess unnormalerweise stören könnte. Gleichzeitig ist ja interessant, dass er gerade darin auch wiederum den Prozess der Krisenhaftigkeit erläutert. Also die Krise kommt nicht irgendwie zufällig und von außen rein, also berühmter schwarzer Schwan, sondern eigentlich aus der Dynamik des Prozesses selbst. Ja, du hast jetzt Krise stark gemacht. Ich finde, dass ja eigentlich das Buch unglaublich viele Hinweise gibt, aber nie krisentheoretisch wird.
Ja, also das hängt ein bisschen damit zusammen, wie die Kritik der politischen Ökonomie funktioniert. Und das Wort Kritik hat in Kritik der politischen Ökonomie verschiedene Bedeutungen. Mhm. Aber eine ist eben die Kritik dieses Gesamtzusammenhangs. Und so wie Marx im ersten Band versucht deutlich zu machen, warum es Ausbeutung geben kann, wenn auch niemand betrogen wird, also wenn der gleiche und gerechte Tausch verwirklicht wird. Das ist ja sowas, was du vorhin idealen Durchschnitt genannt hast.
Ja, ja,
also immer wieder findet Betrug statt und immer wieder werden Leute über den Tisch gezogen. Aber das ist nicht das Interessante. Das Interessante ist, dass es auch im idealen Durchschnitt funktioniert. Ja. Und so ist es hier im zweiten Band mit den Krisen. Ja? Also man könnte sagen, Leute sind gierig, oder die Leute passen nicht auf.
Oder betrügen bei den Preisbildungen oder
all diese Sachen, die es gibt. Und wenn wir uns an die letzten Krisen erinnern, dann waren das ja auch immer Deutungsmuster zu sagen.
Ja, ja.
Die Banker sind gierig geworden. Klar, sie arbeiten mit unfairen Mitteln oder sie halten sich nicht an die Regeln und so weiter und so fort.
Ja, ja.
Und was hier gemacht wird, ist zu sagen, schatten wir mal all das ab und schauen uns nur an, wie es funktionieren würde, wenn es denn so funktionieren würde, wie es funktionieren soll.
Ja.
Als Modell. Selbst dann kann man an ganz vielen Punkten sehen, warum Krisen immer wieder auftreten und zu diesem Prozess dazugehören.
Genau. Ich meine, das führt auch zu dem Punkt, den du schon angesprochen hast. Das finde ich einen wirklich wichtigen Punkt, den ich in meinem Vortrag leider gar nicht näher beleuchtet habe. Das Verhältnis nämlich der Einzelkreisläufe, ja, also in der Metamorphosenreihe, angefangen mit Warenkapital, angefangen mit Geldkapital oder produktivem Kapital. Und dass es ja eben jeweils eigenlogische Kreisläufe sind mit eigenen Besonderheiten, die Marx thematisiert. Und es ist genau so, beim Lesen stellt sich das Gefühl an, okay, weiß ich doch schon irgendwie. Und dann gibt es doch diese Grundfrage, dass er sagt, na ja, aber alle diese Einzelkreisläufe müssen in einen Gesamtkreislauf eingebettet sein. Die müssen sozusagen ihre Voraussetzungen vorfinden, damit sie überhaupt als Kreislauf funktionieren können. Und das ist ja ein interessanter, auch krisentheoretischer Aspekt, weil aus dem Einzelkreislauf, also auch des individuellen Kapitals, immer die Frage entsteht, wie kommt es eigentlich zum Gesamtkreislauf des Kapitals? Ja, weil das ist ja dann die Krise, dass es nicht gelingt. Und dieser Gesamtzusammenhang, also dass er letztlich versucht, dafür ein Modell auch zu entwickeln.
Ja, ich glaube, dass diese ganzen technischen Details dadurch auch interessant werden, ja, genau, wenn man so eine Perspektive hat. Ja, dass man sagen kann, ich verstehe plötzlich viel besser, was das bedeutet, zu sagen, diese ganzen einzelnen Prozesse haben unterschiedliche Zeitlichkeiten. Ja. Ja, also wenn ich Brötchen herstelle, dauert das eine andere Zeit, als wenn ich ein U-Boot herstelle. Ja, ja. Auf der Oberfläche ist das aber beides Kapital, das da verwertet wird.
Genau. Ja,
und man muss in diese Details hineinschauen und dann auch schauen, wie es jetzt der U-Boot baut mit dem Brötchenbacken. Wie hängt das eigentlich zusammen? Ja? Also weil die Arbeiter, die auf der U-Boot-Werft arbeiten, jahrelang, ja, jeden Morgen ihr Frühstücksbrötchen essen müssen.
Ja? Ja.
Und gleichzeitig gilt das auch fürs Geldkapital. Ja? Also Zinsen bezahle ich jährlich. Ja? Und die Löhne werden auch monatlich bezahlt.
Und damals täglich oder wöchentlich,
ja,
vermutlich.
Also man hat diese unterschiedlichen Zeiten und diese Zeitläufe, die eben so ineinander greifen.
Ja.
Und wenn man das alles so liest, ja, und auch sieht, wie komplex das eigentlich wird, schon auf dieser Ebene,
ja,
dann fragt man sich ja, wie kann das überhaupt funktionieren? Und das ist eigentlich der interessante Effekt, der sich einstellt, wenn man sich durch diese technischen Passagen so ein bisschen durchgequält hat.
Sag mal, da du ja auch Philosophie machst, also an sich würde ja jetzt naheliegen, den Begriff der Totalität anzusprechen, ja, in dem Zusammenhang. Also ein Kreislauf, der sich selbst voraussetzt und auf sich zurückläuft. Also ne, alle Elemente sind durch diese Totalität bestimmt. Nun könnte man ja sagen, eigentlich ist doch ein klassischer Totalitätsbegriff so ausgestaltet, dass er gelingt. Also in der Totalität verweist alles aufeinander und es bildet einen geschlossenen Kreislauf, der gelingt. Und was ja Marx jetzt macht, ist ja ein Modell zu entwickeln, damit komme ich nochmal, also was wir vorher schon hatten, Krise, dass es eine Totalität ist, die eigentlich, und du hast es ja jetzt auch gerade nochmal so pointiert gesagt, scheitert. Es ist eine Totalität, die in sich alle Prozesse so gliedert, dass alles scheitert. Immerzu von Neuem scheitert und immerzu von Neuem gelingt. Ist nicht genau das, was wir historisch mit dem Begriff der Totalität vor Augen haben, oder?
Naja, ich bin mir da gar nicht so sicher,
ja,
ob man wirklich sagen kann, das scheitert.
Ja, bisher gibt es den Kapitalismus noch.
Ja, eben. Ja. Ne? Also es gibt immer wieder diese Prozesse. Mhm. Aber was man sehen kann, ist, dass es nicht so ein selbstverständliches Gelingen ist. Mhm. Das ist, glaube ich, das Interessante. Also dass die Krisen in diesen Prozess hineinwirken und sich dadurch Gesetzlichkeiten durchsetzen, von denen man sonst gar nicht wüsste, wie die sich eigentlich durchsetzen sollen. Ja? Also wenn man jetzt diese ganze Wertformanalyse im ersten Band nimmt, ja? Da gibt es ja Leute wie Axel Honneth, die sagen einfach, das braucht man nicht mehr zu lesen, das ist vollkommen überholt, weil das können wir empirisch zeigen, dass niemand so handelt. Ja? Und dass die Wertform oder diese Wertverhältnisse, die Arbeitstheorie des Wertes, dass das alles überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Und was in diesen Krisen passiert ist aber, so wäre das Argument von Marx, dass man sagt, wenn man das von oben ein bisschen anschaut, dass dieses Modell gar nicht eins zu eins umgesetzt werden kann.
Ja, ja.
Dass aber die Gesetzmäßigkeiten, die durch diese Abstraktion, die da vorgenommen wird und durch die Abstraktion überhaupt erstmal sichtbar werden, sich am Ende doch wieder durchsetzen müssen.
Ja.
Das heißt, die Krise gehört eigentlich zur Totalität. Die Krise ist nicht das Scheitern der Totalität, sondern ist die Totalität,
genau,
ist in sich krisenhaft.
Aber das ist ja eine interessante Reformulierung des ganzen Problems der Totalität, weil sie prozessiert, genau genommen, Krisenhaftigkeit und setzt sich gleichsam mühsam da durch. Und die Frage, die sich ja natürlich stellt, ist jetzt sozusagen weit darüber hinaus die Frage, wollen wir eigentlich ein Leben ohne solche Krisen? Ne, weil man könnte ja sagen, also wir kommen ja vielleicht nochmal zurück auf den Gesichtspunkt, den du schon angesprochen hast, die Zeit. Aber wollen wir eigentlich eine Lebensform, in der alles mit Ächzen und Stöhnen und krisenhaft? Ich meine, Kant hat das ja in seinen eigenen Schriften ja auch thematisiert. Also es gibt den geheimen Plan der Natur und die Gesellschaften entwickeln sich fortschrittlich immer weiter durch Kriege, durch Folter, durch Zerstörung. Und dann denkt man, naja, aber ist das eigentlich sinnvoll und wünschenswert? Ne? Und wir würden ja üblicherweise eher sagen, nee, das wollen wir nicht.
Ja. Marx würde das auch sagen.
Marx würde das eben auch sagen. Das heißt, die Analyse dient, also das ist ja ein Aspekt des Kritikbegriffs, letztlich dient die Analyse auch zu zeigen, das scheitert dauernd, das misslingt auch. Das Einzelkapital wird immer wieder zerstört. Also
ja, ich würde das sind, glaube ich, zwei Ebenen, die man auseinanderhalten muss. Als Gesamtprozess würde ich sagen, wenn wir von Totalität sprechen, dann sprechen wir ja von einem Gesamtprozess.
Ja, ja.
Stellt sich dieser Gesamtprozess immer wieder her?
Ja.
Bis jetzt. Ja? Also da kann eine Grenze kommen, aber die ist sozusagen von dem her erstmal nicht berührt. Er stellt sich immer wieder her, krisenhaft. Aber die Frage ist, was bedeutet das fürs einzelne Kapital? Da hast du ja gerade gesagt, das wird vernichtet. Ja? Also das geht zugrunde in diesem Prozess.
Oftmals. Nicht immer, aber es gibt ja auch lange Kontinuitäten.
Das passiert immer wieder. Ja? Also es ist schwer für einzelne Kapitalisten, die stehen immer in diesem Konkurrenzprozess und sind immer von dieser Drohung umstellt, dass ihr Kapital auch untergehen könnte. Und auf der Ebene von einzelnen Personen, ja, also wenn wir nicht nur von Kapitalistinnen und Kapitalisten reden, sondern auch von den Leuten, die arbeiten, die sind von diesen Krisenprozessen natürlich auch ganz hart getroffen.
Ja, ja.
Und deswegen ist so eine Vergesellschaftungsform, die das, Marx spricht dann immer von naturwüchsig oder quasi naturwüchsig organisiert, wo so etwas sich eben krisenhaft durchsetzen muss und nicht gesteuert und geplant werden kann, das hat relativ hohe Kosten, könnte man jetzt sagen, für die Einzelnen. Das spricht natürlich dagegen, das so zu organisieren.
Genau. Letztlich ist es ja auch ein permanentes Scheitern im Verhältnis von Einzelnen und Allgemeinem. Ja, also, dass man sagen könnte, die Einzelnen werden ständig diesem Prozess der Allgemeinheit untergeordnet.
Ja.
So gesehen könnte man sagen, es ist ein absolut vordemokratischer Prozess, wenn wir denken, dass ja irgendwo das eine Spannung ist, die ausgetragen werden muss, dass das Einzelne sich zur Geltung bringen kann.
Das ist auch eine Spannung, die kritische Theorie schon immer wieder formuliert hat.
Und thematisiert.
Also es gibt zum Beispiel von Negt und Kluge, die sagen, der Betrieb ist irgendwie rational organisiert.
Ja. Genau.
Und dieser Rationalität sind die Leute unterworfen. Der Gesamtprozess ist vollkommen irrational.
Ja.
Also in diesem Sinn krisenhaft, wie wir es beschrieben haben. Und die Menschen leben irgendwie so dazwischen. Also kein Betrieb würde sich so organisieren, wie die kapitalistische Ökonomie insgesamt organisiert ist. Keine Familie könnte so organisiert sein, wie die kapitalistische.
Der Begriff der Rationalität spielt ja jetzt in diesen Manuskripten keine Rolle, aber genau genommen entfaltet Marx dieses Argument. Ich würde gerne noch mal auf diese Frage der Zeit zurückkommen, weil ich finde, dass du das eben vorhin ja stark gemacht hast als einen wichtigen Gesichtspunkt in der ganzen Argumentation. Und ich finde es deswegen auch interessant, weil ja Marx eben damit deutlich macht, dass das Kapital, wie kann man sagen, nicht einfach nur so ein homogener Block ist, sondern sich in die Zeit hineinlegt. Ja, also ein hohes Maß an Verzeitlichung, ne? Also ganz unterschiedliche Produktionszeiten, Umschlagszeiten. Also für die Kapitalbildungsprozesse, für die Akkumulationsdynamik entstehen daraus ja auch wiederum irre Spannungen zwischen Einzelnen und Gesamtprozess. Ne? Also stofflich gesehen auf der einen Seite, aber vor allen Dingen auch hinsichtlich der Verwertung von Kapital. Ja, und das, finde ich, wäre nochmal mit Blick auf die Frage unseres Verständnisses, Kapitalverhältnisses, klärungsbedürftig, oder?
Ich finde es interessant, hinsichtlich unseres Verständnisses von dem, was Zeit ist.
Ja. Ja,
also wir haben jetzt so eine bestimmte Vorstellung von physikalischer Zeit, die dominant ist,
ja,
wo man so denkt, das ist einfach so ein leeres Fortschreiten. Ja, also
ja,
klack,
genau,
klack, klack, immer eine Sekunde. Ja, und so,
ja,
so spinnt sich die Zeit voran. Und Zeit ist natürlich eine Dimension von Bewegung oder Veränderung, mhm, wenn man das jetzt mal ein bisschen von weiter weg betrachtet. Und es gibt eben in diesem gesellschaftlichen Prozess, den das in diesem sozialen Verhältnis, den das Kapital darstellt, gibt es eben ganz viele verschiedene Prozesse, die ihre eigenen Zeitlichkeiten haben und
genau,
dadurch auch ihre eigenen Rhythmen haben. Ja? Also
genau,
klack, 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 Sekunde, 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 ist ja auch ein Rhythmus. Ja?
Ja.
Aber der Rhythmus von Produktionszeiten, von diesen Produktionsprozessen, die ja ganz materielle Prozesse sind,
ja, ja?
Also
ja,
von Reifung oder ja, Dinge brauchen einfach eine bestimmte Zeit, um zu entstehen. Mhm. Und im Kapitalismus werden diese Zeiten nicht einfach so hingenommen, die sind nicht einfach da, sondern es wird ja auch Einfluss genommen auf diese Zeiten, soweit mhm, es geht. Ja? Also indem man zum Beispiel versucht, die Produktionszeit zu verkürzen, indem man versucht, die Umschlagszeiten, also die
ja,
Verwertungszeiten dann wieder zu beeinflussen und so weiter und so fort.
Genau.
Ja, also das heißt, hier sieht man in dem zweiten Band schon, dass Zeitlichkeit für den Kapitalismus in verschiedenen Hinsichten eine Rolle spielt. Einmal als krisenhaft, einmal als etwas, was es zu beherrschen und zu verändern
genau,
gilt. Und dass es aber eben nicht diese eine Zeit gibt, ja, sondern es gibt eben Zeitlichkeiten.
Ja, ja, genau. Also je nach Verwertungsdynamik, Logik, ja, wird eben massiv Einfluss genommen auf Verkürzung der Transportzeiten oder Beschleunigung von Reifungsprozessen, was weiß ich, bei Käse, bei Getreideanbau, bei
Brot.
Also,
bei Brot.
Bei Brot, bei Mode von einem Umschlag auf 16, also Fast Fashion, dass man eben da die Zeiten enorm beschleunigt, um Kapitalverwertung dann eben auch zu dynamisieren, ne? Und natürlich auch mit der, wenn man so will, Finanzialisierung auch sich von der Zeit in einer gewissen Weise unabhängig zu machen. Also Geld so flüssig zu halten, dass man es in Echtzeit gleichsam anlegen und wieder losbinden kann von Anlagen. Also das Wort Anlage heißt ja auch eine Bindung eingehen. Ja.
Da bin ich skeptisch.
Ja?
Ja. Also ich glaube, das zeigt uns vielleicht auch der zweite Band, dass man diese Entkoppelung nicht so einfach
machen kann.
Dass
man es nicht hinkriegt.
Sondern dass es immer bedeutet, auch bei der Finanzialisierung, ja, also das Geld kommt irgendwo her und es geht irgendwo hin. Es ist immer in diesen Umschlagprozessen enthalten. Ja. Und Marx diskutiert es ja an manchen Stellen auch, dass er sagt, wenn die Leute jetzt anfangen, Geld anzuhäufen, ja, was machen sie denn da eigentlich? Ja? Sie haben irgendwie einen Anspruch auf Geld in der Bank. Ja? Oder sie geben Sachen, die sie eingenommen haben, an die Bank. Und was ist das Geld da? Es ist ja nicht ein Haufen, der in der Bank liegt, sondern es wird sofort wieder in Produktionsprozesse eingespeist. Und gleichzeitig was im zweiten Band nicht vorkommt, also das ist so eine der Abstraktionen, die da noch vorgenommen wird und dann im dritten Band aufgehoben wird. Gleichzeitig fungiert das Geld dann eben als Kredit in den anderen Produktionsprozessen.
Ja, ja.
Was schon wieder eine Lösung dafür sein könnte, für manche der Probleme, die im zweiten Band auftauchen, wo man sich fragt, wie funktioniert das? Weil eben da ein Instrument, eine Technik erfunden wurde, mit der man diese Probleme abmildern und lösen kann.
Ja.
Und das macht manche Kritiken am zweiten Band, also ich denke jetzt insbesondere an Rosa Luxemburgs Akkumulation des Kapitals, auch ein bisschen schräg. Ja? Weil sie einerseits das ganz ernst nimmt, was Marx im zweiten Band macht und diese Schemata, die es dann da insbesondere zur Reproduktion des Kapitals als Gesamtprozess
zwischen den
gibt,
Abteilungen,
mit den beiden Abteilungen, weil sie das ganz ernst und wörtlich nimmt, und mit denen rechnet und andererseits eben aber dann auch so Sachen vorwirft, wie dass er bestimmte Sachen nicht mit hineingenommen hat. Das heißt, die Abstraktion, die dort vorgenommen wird, ist eine Abstraktion, die sie einerseits mitmacht und andererseits nicht.
Mhm.
Und dadurch entsteht bei Luxemburg wiederum was Interessantes. Ich würde gar nicht sagen, das entwertet jetzt alle ihre Überlegungen. Nur als Kritik an Marx und als Kritik am zweiten Band sind sie nicht so richtig.
Das Buch behandelt ja das Thema der Reproduktion. Ja, also das ist ja ganz entscheidend. Und ich finde, es lohnt sich vielleicht noch mal einen Blick auf die Diskussion auch dieses Begriffs zu werfen. Also Louis Althusser hat ja in Ideologie und ideologische Staatsapparate es für wichtig erklärt, dass, also aus seiner Sicht ist es ja ein Moment der Krise auch des Marxismus, dass der Marxismus nicht den Begriff der Reproduktion ernst nimmt, ja? Und dann letztlich so argumentiert, wir müssen uns auf den Standpunkt der Reproduktion stellen. Und das ist eigentlich bemerkenswert, weil man ja sagen könnte, Marx macht ja den Begriff der Reproduktion ganz stark. Ja? Gleichzeitig ist es nicht das, was man unter einer gesamtgesellschaftlichen Reproduktion verstehen könnte. Und der Aspekt, der Althusser jetzt besonders wichtig ist, nämlich Reproduktion der Unterwerfung. Also ne, es geht ja Marx bei Reproduktion darum, dass alle Elemente des Kapitalverhältnisses und des Kapitalverhältnisses selbst reproduziert werden in der Reproduktion. Also das ist keine statische Angelegenheit, sondern es reproduziert sich. Aber dann geht er auf Arbeiter Rinnen nicht mehr näher ein und sagt ausdrücklich, das ist nicht sein Thema hier. Althusser macht genau das stark.
Ja, also das ist schon interessant, weil Althusser hier auch was macht. Ja? Er nimmt von Marx dieses Modell und sagt, wir wissen ja schon durch den zweiten Band, also er bezieht sich explizit auf den zweiten Band, wir wissen ja schon, dass sich die einzelnen Bestandteile des Kapitals reproduzieren müssen. Ja? Mhm. Und dann, wie du sagst, ja, stellt auch Althusser fest, aber über die Reproduktion der Arbeitskraft wird gar nicht weiter gesprochen. Mhm. Ja, und das ist in gewisser Weise auch eine sehr interessante Ergänzung, die Althusser da macht. Aber sie liegt gar nicht so sehr im Fokus von dem, was Marx machen will. Den interessieren die einzelnen Kapitale und wie die sich miteinander verschlingen. Und jetzt ist die Frage bei diesen Kritiken, ja, sowohl von Althusser als auch von Luxemburg, ist immer die Frage, darf man das so machen? Also kann man diese Reproduktionsschemata machen, ohne über die Reproduktion der Arbeitskraft zu sprechen, im Detail? Ne? Ja, oder kann man das machen, ohne, Luxemburg nennt das gleich, Außenhandelszufuhr, irgendwie über den Außenhandel zu sprechen?
Ja, ja.
Ist das eigentlich möglich? So über
praktisch, wie wenn es sich um eine geschlossene Ökonomie handelt.
Und das sagt er, also das wirft Luxemburg ihm dann auch vor, ja? Mhm. Das sagt er ja explizit, ja. Also ich betrachte das als eine Ökonomie, die die ganze Welt umfasst. Und ich sehe auch ab davon, dass es noch andere Klassen geben könnte. Ja? Das sind ganz klare Setzungen, die Marx macht. Und das ist stark an dem Buch, ja, dass diese Voraussetzungen da so stark genannt werden, insbesondere im zweiten Band. Und deswegen würde ich sagen, ja, man darf das so machen.
Ja.
Das hat was mit dem Argumentationsziel zu tun. Und das bringt uns vielleicht auch nochmal zu dem, der Begriff der Reproduktion bringt uns dann auch nochmal zurück zum Begriff der Totalität. Was ist die eigentlich?
Ja.
Die Totalität hängt sehr stark davon ab, was ich eigentlich gerade erklären will. Wenn ich wie Althusser erklären will, wie die Reproduktion der Arbeitskraft funktioniert und Arbeitskraft nicht nur verstehe als, da muss ein biologisches Wesen da sein, das sich so weit regeneriert hat, dass es am nächsten Tag wieder arbeiten kann, und vielleicht auch noch Kinder kriegt, sodass in der nächsten Generation auch wieder Leute dastehen, die arbeiten können, sondern Arbeitskraft etwas ist, was zugerichtet sein muss, was bereit sein muss, in solchen Arbeitsprozessen sich ausbeuten zu lassen, was die gesellschaftliche Position auch akzeptiert. Ja? Dann hängen da ja ganz viele Sachen mit dran, ja? Die man sagen könnte, zu einer gesellschaftlichen Totalität gehört das dazu, dass die Leute die richtige Einstellung haben, dass sie die richtigen Fähigkeiten und Fertigkeiten haben, dass sie in einer bestimmten Art und Weise auf die Welt und auf ihren Platz in der Welt blicken. All das würde dazugehören. Für Marx ist die Totalität, die er betrachtet, aber eine andere. Es ist die Totalität dieser Austauschprozesse.
Aber ist es nicht auch so? Ja, aber ist es nicht auch so? Ich meine, du hast es jetzt nochmal so methodisch, methodologisch zugespitzt. Man könnte natürlich auch sagen, also er hat ja in der Einleitung, die dem Text der Grundrisse vorausgestellt ist, von 1857, spricht er ja von der ökonomischen Totalität. Dass er da auch selber eine Einschränkung vornimmt, aber wir auch, man könnte auch sagen, das ist auch tatsächlich, wofür Althusser ja immer argumentiert hat oder auch Horkheimer, eine Art Erkenntnisfortschritt im Marxismus gibt, nämlich zu sagen, das reicht nicht, ökonomische Totalität. Ne, im Kapital, Band 1, aber auch hier, sagt er, ich lasse die Arbeiter weg. Die findet der Kapitalist einfach vor. Aber wir wissen natürlich auch, nicht zuletzt aus den vielen Diskussionen der Frauenbewegung, dass es eben so nicht ist. Ja, und aus den ganzen Forschungen aus dem Umfeld von Foucault, dass es so nicht ist, dass es wahnsinnig viel bürgerlichen Aktivismus gegeben hat, Familienmodelle zu schaffen, die Arbeiterinnenklasse zu familiarisieren, bestimmte Formen von Kleinfamilien zu konstruieren und Frauen dann in die Hauswirtschaftsschulen zu schicken und zu moralisieren. Also viele solche Praktiken. Und man könnte sagen, dass ist auch ein wirklicher Erkenntnisfortschritt, also den man gar nicht gegen Marx, sondern man könnte sagen auch mit Marx argumentieren kann, aber der eben darüber hinausgeht, über das, was du jetzt sozusagen als Erkenntnisziel dieser Analyse in den drei Bänden Kapital formuliert. Also dass wir da auch wirklich mit Marx sozusagen einfach weitergegangen sind, wie das berühmt heißt, mit Marx über Marx hinaus.
Ja, ja, also Erkenntnisfortschritt, da zögere ich so ein bisschen an der Stelle, ob ich das so beschreiben würde wollen. Es ist halt ein relativ klares theoretisches Projekt, das Marx in den drei Bänden des Kapitals verfolgt. Und ich finde das wichtig, das ernst zu nehmen. Warum finde ich das so wichtig? Weil ich glaube, dass dadurch eben auch Fehllektüren entstehen können, dass man nicht alles mitnimmt aus diesen drei Bänden des Kapitals, was sich daraus mitnehmen lässt, wenn man an jeder Stelle immer schon Einwände formuliert. Dadurch, dass er mit dieser Methode der Abstraktion so stark arbeitet und so bewusst arbeitet, ist es kein sinnvoller Zug, immer zu sagen, in Wirklichkeit sind die Sachen doch viel komplizierter. Das stimmt.
Ja, nein, das
Sachen
ist sind, ja klar, das ist ja auch ein lächerliches Argument.
Sondern man muss die Erkenntnisschritte mitmachen und dann gibt es immer noch Momente, also selbst wenn man jetzt sagt, muss in gewisser Weise im dritten Band kommt man so ein bisschen wieder an der Oberfläche des Ökonomischen an, ja, was einem immer noch nicht hilft zu sagen, wo lege ich denn jetzt am besten mein Geld in Aktien an? Ja, also das ist ja nicht das Ziel des Buches oder das Ziel der Überlegung. Aber selbst wenn man das sagt, gibt es eben noch diese ganzen Aspekte, die du angesprochen hast, die da nicht vorkommen, die in diesem Projekt nicht vorkommen. Und jetzt ist die Frage, hilft es uns mit dem Begriff der Totalität daran anzugehen und so eine Vorstellung zu haben, die Horkheimer ja vielleicht gar nicht hatte?
Nein, nein, ich habe auch mehr, ich habe auch mehr Althusser vor Augen, weil ich finde, dass seine Überlegung zu sagen, ich betrachte die drei Bände des Kapitals praktisch als eine erste Entfaltung der Philosophie. Das ist ein Projekt, was nicht in den drei Bänden aufgeht. Ja, also deswegen bin ich auch so gegen diese Kernwesens-Oberflächen-Metaphorik. Ja. Ne? Da also, weil das ganze Projekt so einschränkt. Das war jetzt so das, was mir durch den Kopf ging, dass ich finde, ja, sollten wir nicht oder könnten wir nicht diese Überlegung, dass wir sagen, okay, Marx nimmt da etwas als selbstverständliche Voraussetzung, aber der historische Prozess von Herrschaft, von sozialen Kämpfen belehrt uns darüber, innerhalb dieser Theoriebildung das tatsächlich mit hineinzunehmen. Und das ist nicht jetzt abstrakt zu sagen, die Welt ist viel komplexer oder so, ja, sondern es sind ganz konkrete Erkenntnisprozesse aus den sozialen Kämpfen gewonnen, ja, und den Praktiken der Arbeiterbewegung zu sagen, ja, wir müssen das in den Blick nehmen. Wie werden Menschen familiarisiert? Wie operiert die Bourgeoisie moralisierend, wenn sie solche Reformen Fabriken mit Schule, mit Pfarrern, mit und so weiter. Also was ja zeitgleich zu Marx stattgefunden hat. Also seine Skizze des Manchester-Kapitalismus ist ja genau genommen auch nur die Skizze eines besonderen Modells, ja, weil zeitgleich hat es viele andere Versuche von Kapitaleigentümern gegeben, sicherzustellen, dass der Prozess der Reproduktion gelingt. Ja.
Ich will dem gar nicht so unmittelbar widersprechen. Die Frage, die sich mir nur stellt, ist an dem Punkt, ändert das etwas an unserem Verständnis des Kapitalprozesses oder des Kapitals als soziales Verhältnis? Und da wäre ich skeptisch. Ja. Deswegen auch die Frage, muss das unter der Überschrift Totalität diskutiert werden? Zu sagen, es gibt diese verschiedenen Aspekte und diese verschiedenen Aspekte tragen auch alle zur gesellschaftlichen Reproduktion bei und verschlingen sich auch mit der Kapitalreproduktion, ist ja durchaus richtig. Ja? Aber die Frage ist, muss wieder so eine Retotalisierung stattfinden? Das ist vielleicht auch eine Diskussion zwischen Foucault und Althusser, die da stattgefunden hat. Ja? Also dass Althusser schon auf der Seite stand, zu sagen, all diese Untersuchungen sind wichtig und richtig und sie tragen besser zu unserem Verständnis davon bei, was kapitalistische Reproduktion insgesamt bedeutet. Während Foucault eher gesagt hat, es gibt ganz verschiedene Momente, aus denen man das betrachten kann. Und auch die verschlingen sich wieder miteinander. Ja. Aber es findet nicht mehr dieser Prozess der Totalisierung statt. Und das hat durchaus strategische Konsequenzen, wie man das ansieht.
Ja, klar, also die Linke
Frage ist, ja. Die Frage ist, gibt es einen Punkt oder ein Verhältnis, das umgestürzt werden muss? Gibt es mehrere Verhältnisse, die umgestürzt werden?
Ja, da bin ich ja sehr klar der Meinung, dass es viele Verhältnisse gibt. Ja. Aber das ist ja die interessante Frage, die, ich finde, du hast recht, zwischen Foucault und Deleuze und Althusser sozusagen anhängig waren als Fragestellung. Nämlich, wie artikulieren diese Widersprüche sich? Und Althusser ist ja ganz skeptisch gegenüber dem Totalitätsbegriff, weil er darin so eine Vereinheitlichungstendenz sieht und deswegen eher vom gegliederten Ganzen spricht. Und ich würde sagen, ja, was doch jetzt die Diskussion der letzten Jahre auch zu Intersektionalität gezeigt haben, ist eben eine Vervielfältigung der Auseinandersetzung. Deswegen habe ich auch diese Frage nochmal so eingebracht auf dem Standpunkt der Reproduktion. Weil das könnte ja heißen, dass wir eben sagen, die Reproduktion gelingt, also wie wir das vorhin unterschieden haben. Einerseits gibt es sozusagen diese Abstraktion, also der reinen Reproduktion, und gleichzeitig wird darin aber auch das ganze Krisenhafte schon eben auch mit thematisiert und erklärt. Und das ist eben auch für die Geschlechterverhältnisse, für den Zugriff auf globale Ressourcen, und dazu gehört eben auch menschliches Arbeitsvermögen, das so mit in den Blick genommen werden muss oder sollte. Ja? Das war so ein bisschen mein Punkt.
Aber die Frage für mich ist, warum Marx jetzt genau das mit diesen Reproduktionssachen so abschottet? Und die Kritik, das hast du ja gesagt, von feministischer Seite, hauptsächlich von feministischer Seite, aber nicht nur, ist ja sehr groß immer daran gewesen, zu sagen, das wird so abgeschottet. Aber aus der Perspektive dieser Kapitalprozesse, die er da betrachtet, ist die gesamte Reproduktionssphäre durch den Arbeitslohn abgedeckt. Sie ist dadurch bezahlt. Das ist alles Teil dieses Moments. Ja? Und jetzt kann man sagen, da passiert noch ganz viel, ja? Und das muss betrachtet werden und es ist wert, betrachtet zu werden. Dagegen will ich gar nichts sagen. Aber vielleicht kann man von daher verstehen, warum diese Abschottung an der oder diese Abschattung an der Stelle so funktioniert.
Ja, ja. Also ich finde diesen Akzent gut, also diese Formseite so zu betonen. Ne, das ist ja genau diese, kann man sagen, diese Abstraktionsleistung, die Marx da versucht, das Kapitalverhältnis so zu thematisieren. Ich glaube, dass der Band eben mit diesem Hinweis von Althusser auf Reproduktion vielleicht eben uns hilft, dann doch auch mehr in förmlicher Hinsicht zu thematisieren. Weißt du, ich meine es jetzt gar nicht so als sozialgeschichtliche Aspekte, sondern ich meine eben schon auch diese Dimension, wie können wir das formspezifisch hineinholen, dass wir in diesen Formen, diesen ideologischen Formen, in diesen Praktiken leben. Ja, und ich meine, deswegen finde ich das Vorwort, ja, wo Marx das so thematisiert, eben dann letztlich für mich sehr, sehr wichtig, von 59, dass er eben sagt, ja, also was ich real mache, ist, ich schreibe zur Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft. Ne? Und Gramsci, der das so aufgreift und sagt, na ja, schön, aber wer verliebt sich schon in das Knochengerüst einer Person? Ja, also dazu gehören eben viele andere Prozesse auch. Und dafür haben wir vielleicht viel zu wenig, wenn man so will, formelle Begriffe. Ja, aber in die Richtung würde ich, glaube ich, gerne argumentieren.
Ja, das verstehe ich. Aber um jetzt nochmal mit dem abzuschließen, womit wir auch angefangen haben, das Plädoyer für den zweiten Band und warum er in all seiner Sprötigkeit und Technizität und sozusagen auch Beschränktheit trotzdem interessant ist, ist zu sagen, naja, man kann auch an diesem begrenzten Projekt schon relativ viel sehen und verstehen.
Super, vielen Dank, Christian. Das ist wunderbar. Ich hoffe, es hilft, jede Hemmschwelle bei der Lektüre des zweiten Bands zu überwinden. Allen Zuhörerinnen viel Spaß bei der Lektüre.